Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Glasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.
Manchmal gibt es Bücher, die man liest und die einen so packen, wo man diese Bücher aufschlägt und so Fernweh kriegt und es nicht weglegen kann und immer weiterliest und denkt, oh Gott, ich muss wieder auf Reisen gehen. Und mir ist es mit dem Buch von Thorsten Lindemeyer so gegangen. Das Buch heißt Zum Glück geht's immer weiter. Leider hört dieses Buch irgendwann auf, man kann es nicht weiterlesen. Und jetzt sitzt Thorsten hier und mir geht's immer noch so, also insbesondere in diesen Corona-Zeiten, dass ich irgendwie raus will und raus muss. Geht's dir auch immer noch so oder hast du mittlerweile dein Glück gefunden und sagst, nee, Moment, bist du ruhig und kannst da bleiben?
Nein. Zum Glück ist es ja so, dass wenn man einmal eine Reise gemacht hat, man immer wieder Hummeln im Hintern hat und eigentlich immer weiter reisen möchte und die Welt eigentlich das Zuhause ist. Also Reisen bedeutet ja, dass man irgendwann gelernt hat, dass es nicht ein Zuhause gibt, sondern die Welt irgendwie das Zuhause ist und neue Kulturen, andere Menschen irgendwie immer wieder zu Hause darstellen und auch einem immer ein Willkommen bieten.
Mm-hmm. Ich kenne es auch, bei mir ist es ein bisschen so, wenn ich unterwegs bin, bin ich zu Hause.
Genau.
Und das kennst du auch. Und du hast was, wo andere sagen, Verrücktes gemacht. Für dich wird es gar nicht so verrückt sein und dennoch ist es natürlich eine außergewöhnliche Reise gewesen. Also du hast deine Zelte damals in Mallorca abgebrochen, wo du erfolgreicher Geschäftsmann auch warst und hattest da im Grunde dein ganzes Leben aufgebaut und hast dir dann vorgenommen, du reist die Panamericana runter und zwar vom Norden Kanadas bis nach Feuerland. Wie bist du darauf gekommen?
Das war eigentlich ein Traum, den ich schon als Jugendlicher oder als Kind irgendwo hatte, nachdem ich ein Bildband gesehen habe, ein Fotoband über die Panamericana. Das war also ein wunderschöner Bildband, der fotografisch dargestellt wurde über die längste Straße der Welt. Und der hat mich als Jugendlicher oder als Kind so fasziniert, dass mich das immer wieder bewegt hat und ich mir irgendwann geschworen habe, das mache ich mal. Also ich habe natürlich als Jugendlicher oder als Kind so diese Filme gesehen, die Straßen von San Francisco. Das waren immer so Sachen, amerikanische Sendungen waren ja oder Serien waren ja für uns Kinder im Fernsehen immer was ganz Aufregendes, Kojak und diese ganzen Sachen, die haben einen fasziniert. Und mit den Jahren hat man dann immer wieder davon geträumt und irgendwann habe ich dann die Möglichkeit gehabt zu sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Mit dem Alter hatte man so ein bisschen die Reife und hatte auch ein bisschen sich was an die Seite gelegt. Es waren auch viele Sachen passiert, wo man gesagt hat, ich muss jetzt einfach mal irgendwie aussteigen aus diesem ganz normalen Hamsterrad, was man immer so hat, was einen auch erwischt im Leben. Und dann habe ich einfach gesagt, Sekt oder Selter, ich verkaufe jetzt alles und schnappe mir eigentlich mein altes Fahrrad und mache jetzt diese Reise und nehme diese Panamericana, um einfach die Welt zu erkennen oder zu kennen, kennenzulernen und die längste Straße der Welt zu bereisen.
Und dann bist du im Norden Kanadas bei ziemlicher Kälte losgestrampelt. Und man braucht ja immer, das ist auch an dem Buch so toll, es ist mit wirklich guten Bildern unterlegt, was du gemacht hast. Und man sieht auch die Veränderung in deinem Körper, finde ich. Also du kommst als, du siehst top aus. Also du kommst als gut durchtrainierter Normalbürger dahin. Und ein paar Monate später sieht man, der ist feingliedrig, der ist sehnig, durchtrainiert. Das verändert sich ja auch. Wie lange hast du gebraucht, bis du in dem Abenteuer drin warst?
Ja gut, ich habe mich eigentlich relativ spät auf diese Reise vorbereitet. Ich habe mich ein bisschen darauf vorbereitet, nachdem ich diesen Entschluss getroffen habe. Ich habe sicherlich immer vorher schon Sport gemacht. Ich war auch durch meine Ausbildung vorher als Waffentaucher bei der Marine immer schon sehr sportlich. Aber in meinem Beruf letztendlich später musste ich als Taucher natürlich auch immer fit bleiben. Aber auf die Reise speziell mit dem Fahrrad mich vorzubereiten, ich habe lange dann nicht mehr Fahrrad gefahren und habe mich dann speziell für die Reise relativ kurzfristig vorbereitet. Während der Reise bin ich dann natürlich habe ich mich dann auf das Fahrradfahren, musste ich mich dann mehr vorbereiten oder habe dann gemerkt, wie hart das Fahrradfahren eigentlich ist und bin dann eigentlich ausgemergelt. Also ich habe an Gewicht verloren, ich musste mich da richtig reinknien und musste mich durchbeißen. Also so eine Reise ist letztendlich die beste Ausbildung. Und man kann sich nicht vorbereiten auf solche Abenteuer, denn während der Reise stellt man fest, und das wird auch im Buch eigentlich beschrieben, dass alles nicht planbar ist. Es ist also, jeder Tag ist eine Überraschung und jeden Tag erwartet ein neues Abenteuer, was ja auch sowas ausmacht. Und man kann also sich eigentlich als Fazit sagen, dass weniger mehr ist. Also je weniger man was plant und je weniger Equipment man mitnimmt und je weniger Hightech man eigentlich mitnimmt, umso besser ist man vorbereitet. Man muss eigentlich flexibel bleiben. Und was ich festgestellt habe, was Ausrüstung angeht, sollte man gar nicht so auf diese modernen Hightech-Sachen zurückgreifen, die man hier in Nordeuropa oder in Europa kennt, sondern man sollte gerade so, was die mittel- und südamerikanischen Länder angeht, eigentlich darauf zurückgreifen, was die Leute dort vor Ort benutzen. Denn das ist meistens das, was dort klimatisch auch am besten wirkt und greift.
Jetzt hattest du trotzdem eine Sache mit, das hat mich gewundert, du hattest dieses Bärenabwehrspray dabei, erzähl da mal von.
Ja,
das schleppt man ja nicht zufällig mit.
Nee, das war eine ganz lustige Sache, das wurde mir dort damals gleich im Norden von Kanada, wurde mir das empfohlen, denn ich wurde also gleich bei meiner Ankunft, wurde ich sozusagen ja, aufgefordert, mir solche Filme anzuschauen. Das wurde mir von den Behörden nahegelegt, dass ich mich also mir so einen Lehrfilm angucke, damit ich mich richtig verhalte im Wildlife, also im Busch, beim Antreffen von Bären, wie ich mich zu verhalten habe. Und dann wurden eben gewisse Utensilien wurden einem empfohlen, die man mitzuführen hat. Und da war eben dieses Bärenabwehrspray auch dabei, was nichts anderes ist als ein Pfefferspray in sehr starker Konzentration und in einer gewissen Größe. Also das war ungefähr so, ich glaube, 800 Milliliter oder 1000 Milliliter, also so eine richtige Haarspraydose war das.
Das sieht aus wie so eine Stadiontröte, was ist so ein
genau.
Ding.
Genau, und die war also recht groß und die hing dann immer an meinem Fahrradlenker. Die muss ich also auch immer so positionieren, dass ich die also jederzeit griffbereit hatte. Witzig war allerdings an diesem Ding, dass man dieses Bärenabwehrspray dann auch so irgendwie anwenden sollte, dass man immer den Wind im Rücken hat. Denn logischerweise durfte man das nicht gegen den Wind anwenden. Dann hätte man sich selbst ausgenockt und dann hätte der Bär das mit Sicherheit leichter gehabt, einen anzugreifen, weil man dann nicht mehr hätte irgendwas
Klar.
machen können.
Aber du weißt natürlich auch nie, woher der Bär kommt, ne?
Eben, genau. Also sich dann noch in die richtige Position zu bringen, wäre dann wahrscheinlich auch nicht einfach gewesen.
Hattest du, also wenn ich an Bären denke, ich habe gerade eine Tour hinter mir, wo es Krokodile gab in Sri Lanka, was mir große Sorgen gemacht hat. Hattest du nicht selber auch immer wieder mal Schiss? Also dass eben auch so ein Bär kommt oder wie gehst du damit um?
Also ich hatte die ganze Zeit, wie gesagt, das wird auch in dem Buch beschrieben, also ich bin kein, es ist mein Erstwerk, ich bin kein Autor, ich bin auch nicht sehr gut darin, Sachen zu beschreiben. Ich habe das einfach so frei nach Schnauze alles in diesem Buch so beschrieben. Ich hatte immer diesen Geist im Hintergrund. Also ich habe ständig nachdem ich diesen Lehrfilm gesehen habe, habe ich eigentlich immer diesen Bären im Nacken gehabt, sozusagen. Also mental habe ich ständig darüber nachgedacht. Ich habe also nächtelang wachgelegen in meinem kleinen Ein-Mann-Zelt in der Wildnis, weil diese Einsamkeit mich dann verfolgt hat und ich ständig gedacht habe, ich liege jetzt da mit meinem leckeren Essen in dieser Einsamkeit und dieser Bär, der riecht das und der kommt. Also die Daten, die man mir in diesem Lehrfilm gegeben hat, waren also so belastend hinterher für mich, dass ich also ständig an diese Bären gedacht habe. Und als ich dann letztendlich auf die Bären getroffen habe, war das dann irgendwie weg. Also ich habe dann keine Zeit gehabt, Angst zu haben, sondern ich habe eigentlich mehr sehr fasziniert vor diesem Tier gestanden. Es war so imposant und so majestätisch, dass mir da keine Zeit blieb, Angst zu haben. Ich habe sehr viel Respekt davor gehabt und ich habe auch einfach gewusst, dass man vor so einem Riesenpredator keine Chance hat zu entkommen. Also man ist dort wirklich unterlegen. Aber man muss sich richtig man muss sich richtig verhalten und mit der richtigen Verhaltensweise, glaube ich, kann man auch diesem Tier vernünftig entgegentreten.
Er hat dich dann ja auch in Ruhe gelassen, sonst lässtest du hier nicht.
Genau, also er hat mich, in dem Fall habe ich Glück gehabt. Es gibt aber auch, wie gesagt, ganz reelle Fälle, wo das nicht so gut ausgegangen ist. Also das ist tagtäglich durch. Und die Kanadier gehen da auch ganz anders mit um. Mhm. Also es ist auch in anderen Ländern, die Menschen gehen halt mit ihren Tieren, die dort ganz normal auftreten, die für uns ganz gefährlich sind oder erscheinen, gehen die Menschen dort vor Ort logischerweise ganz normal um.
Ja, wie wir mit einem Autounfall umgehen. Das richtig, nehmen wir in Kauf. Richtig. Ja, kommt halt vor. Trotzdem fahren wir Auto.
Richtig.
Du bist dann irgendwann von Kanada in die USA gegangen. Hast du da einen Unterschied gemerkt?
Absolut.
Erzähl mal.
Ich möchte jetzt den US-Staatlern, möchte ich jetzt nicht irgendwie zu nah auf die Füße treten. Ich habe also auch ganz, ganz nette US-Staatler kennengelernt. Mhm. Aber generell möchte ich sagen, dass die Kanadier von ihrer Kultur, von ihrer Mentalität wesentlich freundlicher sind. Was mich halt sehr geschockt hat, schon bei den US-Staatlern, ist, dass sie sich doch sehr arrogant einschätzen als der Mittelpunkt der Welt. Ja. Also ich habe das oft erlebt, wobei ich will es nicht generalisieren und ich habe ganz tolle Menschen auch dort kennengelernt und habe heute noch ganz tollen Kontakt zu ganz lieben Menschen dort. Aber was mich wirklich immer geschockt hat, ist, dass mir wirklich oft die Frage gestellt wurde, wo liegt denn Argentinien? Also wenn ich gefragt wurde, wohin ich radel, ich dann gesagt habe, ich radel nach Feuerland, nach Argentinien oder nach Chile, dass diese Leute dann nicht wussten, wo das liegt. Mhm. Also bei denen hört wirklich das Wissen, das geografische Wissen eigentlich damit auf, dass im Süden Mexiko sich befindet. Und da wurde dann schon angezweifelt, ob man da überhaupt hin soll.
Weil das ein ausländisches, gefährliches Land ist.
Gefährliches Land und auch nicht reisewert ist. Mhm. Also es ist schon so, dass sie sich als das beste Land der Welt ansehen.
Ja, das habe ich auch oft so erlebt. Gleichzeitig, es gibt eben diese, wie viel Prozent auch immer, Amerikaner, die absolut weltoffen sind und absolut, freundlich sind. Und, ne, die, gesagt, und die trifft man eben auch auf Reisen so oft.
Das habe ich auch auf Reisen dann auch erlebt. Ich habe auch, wie gesagt, auch ganz tolle Menschen unterwegs kennengelernt. Und ich kann das nicht verallgemeinern, aber der en gros der US-Amerikaner sind schon erschreckend in ihrer Einstellung, dass sie sich als den Mittelpunkt der Welt ansehen. Mhm.
Was eine reine Erziehungssache ist, ja. Also es ist einfach ein Schulsystem, was schwierig ist.
Es ist mit Sicherheit. Aber selbst die Lehrer oder viele Lehrer, die das gleiche System durchlaufen haben, erkennen dieses Problem und kritisieren auch dieses System. Mhm.
Für mich sind die USA eines der schönsten Länder der Erde. Ich finde, da kommt fast nichts mit der Abwechslung und diesen Canyons.
Es ist vielseitig.
Und dann an Golden Gate zu stehen, das muss doch umwerfend sein.
Das war es auch. Für mich war das ein besonderer Moment auf meiner Reise, eben weil ich als Kind eben die Straßen von San Francisco gesehen habe und solche Sachen. War das natürlich für mich ein Highlight. Auch dieser Tag war sehr besonders. Der wurde auch von mir in dem Buch dann eben auch besonders erwähnt, dass ich eben, ich weiß nicht, ob das jetzt ein außergewöhnlicher Moment war, für mich war er es, dass eben die Golden Gate Bridge, als ich dort angeradelt kam, in den Wolken lag und dann just eine halbe Stunde später, ich hatte dann gewartet, habe dann für meine Familie wieder die typischen Fotos gemacht bei meiner Ankunft, so als kleiner Erfolg, als Streckenerfolg oder Etappenerfolg und sie dann just dann aufbrach aus ihrem Wolkenkleid und dann in einer absoluten Sonne dort stand und glänzte. Und es hat mich so motiviert, dort hochzufahren. Mhm. Also es ist dann immer so ein Gänsehautmoment, den man dann hat. Und mit 38 sich so eine Freude selbst zu machen, das ist schon was Tolles.
Geht es dir auf Reisen auch oft so, wenn sowas passiert? Also du erlebst etwas, dass ein alter Traum sich erfüllt, dann hast du noch so eine Wolkenformation, die dann auch noch aufbricht, alles liegt in der Sonne. Sind wir da irgendwie Gott näher oder so auf Reisen? Oder wenn man an Gott glaubt, weißt du, was ich meine?
Also Tim, ich bin Christ. Und ich habe in meinen jungen Jahren immer gesagt, ich bin nicht gläubig. Mittlerweile habe ich so viele Kulturen bereist und respektiere ich viele, viele Religionen, weil ich erkannt habe, dass Glaube, wie er denn auch sei, ob man jetzt an einen Gott glaubt oder an mehrere Götter glaubt, nicht unbedingt was damit zu tun hat, welcher Religion man anhängt oder welchem Gott man glaubt, sondern es hat was damit zu tun, dass Menschen einfach für sich an etwas glauben müssen und auch etwas nicht Glaubhaftes sich irgendwo näher bringen. Also dass sie irgendwo eine Wärme finden, die sie sich sonst mit nichts anderem erklären können. Oder dass sie Naturgegebenheiten oder auch traurige Sachen, die sie sich sonst nicht erklären können oder dass sie Trauer sonst nicht verarbeiten können, dass sie sich dadurch irgendwie durch eine Gottheit sich irgendwie was erklären können. Und deshalb finde ich, Gläubigkeit oder Religion in irgendeiner Weise schon wichtig. Mhm.
Bruce Chatwin, der große Reisende und einer der besten Reiseschriftsteller, die es, glaube ich, je gab, der hat was Schlaues geschrieben. Der hat gesagt, er ist nach seinen vielen Reisen immer noch nicht religiös, aber er ist absolut gläubig. Und das finde ich vielleicht so einen wichtigen Unterschied. Also ich bin schon längst aus der Kirche ausgetreten und dennoch bin ich total gläubig. Ich würde nie denken, dass es keinen Gott gibt, wie auch immer er aussieht, also sowas wie eine höhere Macht. Und je mehr ich reise, und auch jetzt gerade war ich wieder unterwegs und sehe so, ja, die glauben dann eben an entweder an Buddha oder ich war in Sri Lanka, da gibt es ja alle Religionen. Was eine Religion wie Buddhismus zum Beispiel mit einem ganzen Volk macht und das zu bereisen, wie toll. Und das hast du in Amerika ja auch erlebt.
Ich sehe das jetzt eben genauso, dass ich eben mittlerweile in den verschiedenen Kulturen, ich lebe mittlerweile sehr innig und sehr eng mit der Gaucho-Kultur in Südamerika. Ich bin mittlerweile als Europäer, als Nordeuropäer eigentlich ein bekennender Gaucho. Ich arbeite und lebe mit den Gauchos mittlerweile in Uruguay, in Südbrasilien und Argentinien, arbeite mit ihnen zusammen und ja, lebe die meiste Zeit meines Lebens dort. Und das sind also auch sehr religiöse und edukative Menschen und ich respektiere absolut deren Religion, obwohl ich nicht so christlich bin. Aber ich benutze sehr oft das Wort Amen, weil sie es eben auch sehr viel benutzen. Ich ziehe meinen Hut, ich mache die gleichen Rituale, die sie benutzen, weil ich einfach deren Glaube und ja, deren Christentum sehr respektiere.
Mhm. Amen heißt ja übersetzt, so soll es sein.
Genau.
Und das finde ich gut. Und das ist genauso so.
Es besiegelt eine gute Tat.
Ja, so soll es sein.
Oder eine gute Absicht.
An der wir auch nicht zu rütteln haben.
Genau.
Okay, wir sind in den Glauben abgedriftet, was ich aber schön finde und toll finde. Und dafür sind diese Gespräche auch da. Wir kommen zurück auf deine Reise. Du hast dann irgendwann die USA verlassen, bist nach Mexiko und bist dann aber irgendwie zwischendurch nochmal nach Kuba rüber. Wie ist es dazu gekommen?
Genau, das war so eine ganz spontane Sache, dass auf dieser Reise, die ja eigentlich nur zielführend die Panamerikaner im Sinn hatte, dass man also ewig lange auf seinem Fahrrad sitzt und es wird immer härter. Und dann kommt eben dieser Glaube auch wieder, dass man an sich glauben muss, man fängt an zu beißen, es wird immer schwerer, die Muskeln tun weh, der ganze Körper schmerzt. Man muss an sich selbst glauben, dass man immer weiterkommt und man hofft und man muss sich belohnen irgendwann. Und irgendwann war ich auf der Höhe von Acapulco, dass ich irgendwann gesagt habe, jetzt bin ich so in der Höhe, dass ich im Grunde die Berge von Oaxaca kreuzen könnte, um nach Veracruz zu kommen. Und von da aus bin ich dann schon am Atlantik und könnte von da aus im Grunde die Karibik runter bis nach Kuba. Mhm. Und Kuba war so immer so ein Highlight für mich. Das war so eine Insel, die hatte immer so ein Flair für mich für Latino-Musik. Und ich fand schon immer bei Filmen oder in jeder Disco, wenn Salsa-Musik gespielt wurde, fand ich das immer atemberaubend. Ich war nie in der Tanzschule. Meine Mutter hat mich da versucht, immer hinzubringen. Eigentlich wollte sie mich da immer hinprügeln und ich habe mich immer gewehrt. Und Salsa-Musik war so das Einzige, wo ich gesagt habe, okay, das hätte ich gerne gelernt. Und ich habe es aber nie gemacht. Und das hätte ich dann doch ganz gerne gekonnt und habe gedacht, wenn, dann jetzt. Also auf Kuba kann man das lernen und selbst einer, der nie in der Lage war, tanzen zu lernen, das werde ich jetzt machen. Und dann habe ich mir das gegeben, dass ich dann also auf die andere Seite praktisch quer durch Mexiko gereist bin, um dann diesen Schritt zu machen, einmal Kuba zu umreisen, um Salsa zu lernen.
Wie lange warst du denn da?
Ich glaube, der maximale Aufenthalt, den man dort als Gringo bekommt, waren 4 Wochen und den habe ich mir auch gegönnt. Ich habe natürlich den Vorteil dadurch, dass ich lange Jahre vor, also 9 Jahre vor, in Spanien gelebt habe oder fast 10 Jahre in Spanien gelebt habe, kann ich perfekt Spanisch Und damit war es für mich ein leichtes, dort auch auf Kuba zu leben oder zu wohnen, und konnte dann also auch einen Salsa-Kurs belegen. Natürlich war die Vorstellung oder die Illusion da, dass ich das bei einer schönen Kubanerin lerne. Leider habe ich dann das Pech gehabt, dass ich das nicht bei einer Kubanerin gelernt habe, sondern meine Vermieterin, die eine ganz nette ältere Dame war, hat mir dann einen kubanischen Tanzlehrer aus dem Privatballett von Fidel Castro besorgt, der das auch super gemacht hat.
Der hat dann die weibliche Rolle übernommen?
Er war homosexuell und hat die weibliche Rolle übernommen, und er hat es super gemacht.
Ja, glaube ich.
Also perfekt. Es war ein super Tänzer, und er hat das prima hingekriegt, und in 3 Wochen hat er mir im Grunde echt alle Standard.
Perfekt, hättest du dir eine Frau beigebracht, wärst du doch viel zu abgelenkt gewesen.
Mit Sicherheit, ja. Also er hat es wesentlich besser hingekriegt, glaube ich, als jede Frau.
Ja, super. Und du bist dann von da weiter Richtung Süden, du bist dann über die Anden ja auch noch rüber. Korrekt. Und dann ging es aber nicht mehr mit dem Fahrrad weiter.
Nee, ab Kuba ging es leider nicht mehr mit dem Fahrrad weiter, weil ich musste bei dem Flug nach Kuba ganz kurzfristig am Eincheckschalter mein Fahrrad zurücklassen, weil das zu Weihnachten war und die kubanische Airline mein Fahrrad leider nicht mit eingecheckt haben und ich mein Fahrrad dann kurzfristig in der Warteschlange einfach notverkauft habe und stand dann nach meinem Aufenthalt auf Kuba ohne Fahrrad praktisch wieder auf dem Festland in Mexiko und bin dann von da aus, fing dann eine Odyssee meiner Reise an, die dann erstmal nach Belize ging, bin dann von da aus mit einem Segelschiff weiter bis nach Honduras, und von Honduras ging es dann wirklich mit einer Odyssee von Fahrzeugen weiter, die dann war mit Bussen natürlich erstmal ganz normal als Backpacker, teilweise dann lange gewandert, hin über ein ATV, was ich mir dann in Panama gekauft habe, weil ich dachte, so ein Quad, das hatte ich auch noch nie. Konnte ich dann aber nur bis zur Grenze Panamas fahren, weil ich dann nicht über die Grenze durfte mit diesem Fahrzeug, weil die Zollpapiere noch nicht geregelt waren. Habe mir dann in Ecuador einen Mietwagen geliehen, also einen alten Jeep, den ich mir gerade noch so finanzieren konnte. Und es hat dann damit geendet, dass ich dann wirklich in Peru das erste Mal in meinem Leben wirklich auf Pferde gekommen bin. Die habe ich mir dann mit mehreren anderen Touristen oder Backpackern gekauft. Ich habe dann einfach 8 Pferde gekauft und habe 3 andere...
Für dein Fahrzeug?
Ja, Stadtfahrzeug.
Also, ja. Stadtfahrzeug. Also du hast das Fahrzeug verkauft und von dem Geld dann Pferde gekauft.
Stadtmotorisierte Fahrzeuge, genau. Stadtmotorisierte Fahrzeuge hab ich gesagt, also Fahrrad geht nicht mehr, kriegt man auch kein vernünftiges. Nee. Jetzt steigen wir einfach um auf Pferde. Ich habe zuvor in Ecuador einmal so einen Tagesritt gemacht als Tourist. Und das fand ich so klasse, weil das noch langsamer war als Fahrradfahren. Und man konnte so toll die Natur betrachten. Und dann haben wir gesagt, ab Peru gehen wir über die Hochanden mit Pferden. Und dann haben wir.
Warum hast du denn gleich 8 Stück gekauft?
Naja, weil ich 3 andere Touristen begeistern konnte von der Idee. Ich habe die im Hotel einfach angequatscht. Und dabei war ein Holländer, der für National Geographic so als Fotograf unterwegs war. Und der war ganz begeistert von der Sache. Und wir haben dann noch 2 weitere Engländer dazu geholt ins Boot. Die waren auch begeistert von dieser Idee, und ich habe dann, also wie gesagt, wir sind zu viert und haben dann jeweils ein Reitpferd und ein Packpferd gekauft als absolute Greenhorns und haben dann in Peru in so einem, ja, auf so einem Pferdemarkt haben wir dann 8 Pferde gekauft und haben dann als absolute Greenhorns sind wir dann los und sind dann über die Hochanden geritten, 3000 Kilometer.
Wie habt ihr euch orientiert?
Immer gen Süden, also es gibt da nur eine Straße.
Ach so, okay.
Man kann sich schlecht verreiten, wenn es 400 Meter auf der rechten Seite bergab geht und auf der anderen Seite sind die Steilwände nach oben. Es ist eigentlich recht einfach.
Jetzt klingt diese Tour vorher, bis du zu deinen Pferden gelangt bist. Du sagst immer Odyssee, und an deinem Gesichtsausdruck ist auch zu sehen, dass das schwierig war. Das war eine Tour, wo du nicht im Flow warst.
Naja, schwierig würde ich jetzt nicht sagen. Also es war toll, weil es war aufregend jeden Tag. Es war mit Sicherheit, jeder Tag war anders. Ich, so im Nachhinein, wenn ich daran denke, gerade so, wenn ich jetzt diesen Pferdetrail mir in die Erinnerung rufe, muss man sich so vorstellen, Tim, tagsüber hatten wir dort in den Hochanden auf den Pferden über 40 Grad in der Sonne. Und nachts sind uns die Wassereimer für die Pferde, also das ganze Equipment, ist uns eingefroren. Also die Wassereimer waren durchgefroren, so kalt wurde das. Und wir hatten ja wirklich nur unsere Zelte und diese ganzen Sachen dabei, die man für so Tiere braucht. Mhm. Also wir mussten sehen, dass wir Futter für die Pferde kriegen. Wir mussten aber auch sehen, dass wir unterkamen und das waren eisige Winde, die da oben gingen. Und wir hatten null Ahnung, wie man Pferde packt. Also wir hatten so ein bisschen was gelernt von den Leuten, die uns dort vor Ort was gezeigt haben. Man muss aber auch sagen, dass die Peruaner ihre Pferde noch nicht, die haben kein Geld für Hufeisen. Also derjenige, der uns gezeigt hat, wie man Pferde behuft, damit die Pferde überhaupt diese Strecke schaffen, der hatte auch keine Erfahrung damit. Und wir haben dann, ohne das jemals in dem Leben zuvor gemacht zu haben, habe ich dann 8 Pferde behuft mit dem Engländer zusammen oder mit dem Holländer. Und wir waren absolute Greenhorns. Und so ein Pferd, was noch nie behuft worden ist, das wehrt sich. Ja. Und wenn du so einen Pferdetritt abkriegst, dann ist das nicht schön. Also es war schon schwierig, ja.
Also das ist echt Wahnsinn. Also man macht ja viele Sachen. Auch vorher so eine Segeltour, weißt du auch nicht, an wen du gerätst und ob das passt und was für ein Boot das ist.
Aber ich war bei der Marine und kam mit dem Wasser, komme ich gut.
Ja, okay, okay.
Also das war alles easy.
Und dann bist du über die Anden geritten und irgendwann, was hast du dann mit den Pferden gemacht? Die bist du dann irgendwann wieder losgeworden?
Gut, wir haben dann, also während dieser Reise ist diese Gruppe nach und nach auseinandergebrochen. Leider ist der Holländer, der wirklich klasse war, also der war tipptopp dabei. Und der hatte einen Spaß ohne Ende und konnte natürlich super Fotos machen, auch für seine National Geographic Tour. Der ist leider vom Pferd gefallen, ganz unglücklich, auf seine große Kamera, die er natürlich immer am Mann hatte. Und ist draufgefallen und hat sich die Rippen gebrochen. Ach. Und in diesem ganzen Unglück muss man sich vorstellen, und das ist so wahnsinnig auch in diesem Buch beschrieben, und es ist wirklich so gewesen, dass ausgerechnet, also auf so einem Andenweg, wo normalerweise tagelang kein Auto an einem vorbeifährt, fährt ausgerechnet da, wo dieser Mann mit Rippenbruch da liegt, kommt dann ein Jeep vorbei, ein Land Rover, mit einem englischen Arzt.
Wow.
Und lädt den ein und fährt den, weiß ich nicht, wie viel Stunden lang bis in die nächste Stadt, um den dort zu verarzten. Also der hat unheimlich Glück gehabt, der Mann. Dann ist diese Gruppe nach und nach auseinandergebrochen, weil die Leute einfach diese Belastung nicht ausgehalten haben. Und ich bin letztendlich dann mit einem Peruaner, den wir als Guide noch so dabei hatten, damit wir überhaupt Essen in diesen einzelnen Dörfern bekommen haben. Weil man muss sich vorstellen, dass in den Hochanden die Menschen absolut misstrauisch sind. Wenn da Gringos auf Pferden durchreiten, dann haben die die Vorstellung, dass da eine zweite Konquistation stattfindet.
Ja, ja, ja.
Die verschwinden, die verstecken sich hinter den Häusern. Also da kriegt man kein Essen, kein Trinken, kein nichts. Wenn da aber ein Peruaner mitreitet, dann hat man die Türen eigentlich offen.
Mhm.
Und letztendlich endete dieser ganze Trail damit, dass ich letztendlich mit dem Peruaner und den restlichen Pferden dann unterwegs war. Und ich habe die Pferde dann nach und nach entweder verkauft oder ich habe dann zum Schluss auch dem Peruaner diese Pferde hinterher geschenkt, damit er einfach sich ein Business aufbauen konnte, weil er hat ja wunderbare Arbeit geleistet als Guide und er konnte sich sein Leben finanzieren damit.
Hat er das dann weitergeführt, weißt du das? Hast du noch Kontakt?
Das kann ich dir gar nicht so genau sagen, Tim, weil der Peruaner ist ja so ein armer Mann gewesen, der war aus den Hochanden, aus diesem kleinen Dorf. Eine E-Mail-Adresse hatte der nicht. Also als ich den kennengelernt hatte, hatte der noch nicht mal ein Pferd. Das haben wir dem ja gekauft. Und der ist dann, wie gesagt, mit 3 oder 4 Pferden ist er wieder zurückgereist. Ich habe dem den Transport bezahlt und der hat sich damit ja ein Business aufgebaut. Mhm. Und du musst dir vorstellen, für so einen ganz einfachen Menschen aus den Hochanden ist ein Pferd sowas wie für uns ein 500er SL. Also das ist schon eine dolle Leistung, die er da gebracht hat, dass er uns da begleitet hat und da gearbeitet hat. Und ich hoffe, er hat sich da eine Geschäftsidee aufgebaut, dass er jetzt dann da zumindest Ausritte machen kann für Touristen. Und das hat er gut gemacht.
Mhm.
Bei uns hat er das gut gemacht.
Du bist dann irgendwann weitergereist. Hast also genug von Peru gehabt und wusstest, du musst irgendwie nach Feuerland.
Genau.
Wie bist du denn da hingekommen dann?
Ja, es ging dann immerhin weiter so, dass ich von Peru aus weiterhin so eine Odyssee gemacht habe, dass ich mit verschiedenen anderen Methoden gereist bin, dass ich teilweise getrennt bin, dass ich teilweise mit einem Bus als Backpacker gereist bin, um eben bis nach Feuerland zu kommen.
Und du hast es geschafft. Und
ja,
irgendwann warst du dann da, hast das Ziel deiner Reise erreicht.
Genau.
Das ist erstmal ein Riesenglücksgefühl, das kenne ich von meinen großen Reisen auch. Und danach kommt eine große Leere. War das bei dir auch so?
Also als ich in Argentinien oder vorher dann angekommen bin, war das eine unheimliche Erfüllung. Es war so, das Ziel war da, aber gleichzeitig war dann auch so der Moment da, was kommt jetzt? Mhm. Dieser Erfolg, dass man es jetzt endlich geschafft hatte, barg auch gleichzeitig diesen Moment, was mache ich denn jetzt mit meinem, was kommt jetzt genau. Als, mit der Zukunft? Was kommt jetzt? Mache ich jetzt den Weg nach Hause? Geht es jetzt weiter mit meiner Arbeit? Fliege ich jetzt wieder nach Mallorca? Mache ich jetzt wieder meine Firma auf? Fange ich jetzt wieder an zu tauchen? Oder was mache ich jetzt? Und da ergab sich auf dem Weg zurück mit, ja, eigentlich mit der Idee, dass ich jetzt nach Buenos Aires zurückfahre, um meinen Rückflug anzutreten, ergab sich eigentlich so eine Sache, dass ich in Spanien zuvor einigen jungen Uruguayern damals in Spanien die Möglichkeit geboten habe, Arbeit zu finden, als es in Uruguay eine Wirtschaftskrise gab und diese jungen Uruguayer durch spanische Vorfahren die Möglichkeit hatten, in Spanien zu arbeiten und ich denen legal ihre spanischen Aufenthaltsgenehmigungen organisiert habe und sie damit auch legal dort in Spanien arbeiten durften und bei mir alle in der Firma gearbeitet haben. Diese jungen Menschen sind dann, nachdem sie sich dort wirtschaftlich etwas zusammengespart hatten, sind dann wieder zurück zu ihren Familien nach Uruguay und haben sich teilweise wirklich gut etabliert. Und erfahren, dass ich jetzt nun relativ nah an ihrem Heimatland war und haben sich kurzerhand eingeladen zu sich in ihr Heimatland und wollten sich bei mir bedanken. Ich habe diese Einladung angenommen und bin dann nach Uruguay gereist, kannte dieses Land überhaupt nicht, hatte das überhaupt nicht auf der Pfanne. Und bin dann letztendlich durch dieses Land gereist und fand das unheimlich interessant. Während dieser Reise nach Uruguay habe ich ein interessantes Buch gelesen, was von einem Schweizer namens Aimé Chifili handelte und die Geschichte von zwei Criollo-Pferden barg und über die Gaucho-Kultur handelte. Und ich habe diese Gauchos dann in Argentinien und Uruguay kennengelernt und fand das unheimlich interessant. Ich habe diese Pferde dort gesehen und diese Menschen, die da ganz stolz mit diesen Pferden ihre Vorführungen gemacht haben und sich dann jedes Wochenende statt Fußballspielen dort getroffen haben und mit Reiterspielen und Kunststücken und Wettkämpfen gemessen haben. Und jeden Tag irgendwo auf irgendwelchen Estances habe ich gesehen, wie diese Menschen also praktisch riesige Rinderherden auf ihren Pferden zusammengetrieben haben. Und das fand ich schon faszinierend. Und ja, in diesem Buch handelte es davon, dass dieser Schweizer von Buenos Aires mit zwei Pferden bis nach New York geritten ist, um dann von einem amerikanischen Präsidenten empfangen wurde. Und das war irgendwann zwischen 1814 und 1818. Und ich fand das so faszinierend.
Oder
1914, 1918, glaube ich, war das. Also erst 4 Jahre auf jeden Fall ist er geritten, von Buenos Aires bis nach New York und hat damit bewiesen, dass diese Criollo-Pferde aus Südamerika die eine der robustesten Pferderassen der Welt ist. Und ich fand das so faszinierend, dass ich gesagt habe, das wäre irgendwas, was ich nochmal draufsetzen. Und habe gesagt, das mache ich nach. Und habe mir dann in...
Also du wolltest bis nach New York reiten?
Nein, ich wollte nicht unbedingt bis nach New York reiten. Aber ich habe gedacht, zumindest irgendwie eine große Distanz. Also so ursprünglich hatte ich so gedacht, Panama oder Venezuela oder irgendwie sowas wäre schon so mein Ding. Und dann schauen wir mal, wie weit ich komme. Und ich habe dann mir zwei Criollo-Stuten gekauft, also nicht zwei Wallache, weil ich dachte, ich mache das dann mal mit zwei Mädels, um das Gleiche zu machen. Habe mir dann zwei Stuten gekauft und bin dann einfach losgeritten. Also ich bin ja dann schon durch Peru auf den Geschmack gekommen.
Auch wieder blauäugig, oder?
Völlig blauäugig.
Was aber auch das Beste ist, ne?
Eigentlich ja.
Hättest du gewusst, was auf dich zukommt?
Genau, ich denke auch. Also es ist auch, glaube ich, eigentlich richtig, dass man sich nicht immer komplett minutiös auf alles vorbereiten sollte. Man sollte, um eben auch das Abenteuer genießen zu können, um auch den Lerneffekt zu haben, sollte man einfach auch Sachen einfach machen und einfach ins kalte Wasser springen, weil sonst ist ja das Ganze auch langweilig, wenn man alles so durchplant und schon alles so vorbereitet, wo ist denn dann noch der Reiz da?
Dann ist es kein Abenteuer mehr.
Eben. Und ich bin dann ja einfach losgeritten und habe auf dieser Reise, die dann noch viel, viel extremer war als die Reise per Fahrrad, habe eigentlich dann ja nochmal 3 Jahre praktisch, bin dann bis nach Sao Paulo gekommen, wo ich dann leider dann umkehren musste, weil ich festgestellt habe, dass man mit einem Pferd heutzutage nicht mehr durch eine Großstadt wie Sao Paulo kommt, weil Brücken oder Tunnel nicht mehr zu Pferd zu durchqueren sind. Ich habe dann irgendwann, aufgrund der Aufenthaltsgenehmigung, musste ich dann die Pferde in Brasilien kurzerhand zurücklassen auf einer Versender, bin dann kurz nach Europa ausgereist, um dann 3 Monate später wieder nach Brasilien einreisen zu dürfen, habe dann meine Pferde wieder genommen und bin dann den ganzen Weg wieder nach Uruguay zurückgeritten und habe von da an dann in Uruguay praktisch gelebt. Ich habe dort eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen, ganz legal. Und habe ich also dort immer wieder mal meinen Aufenthalt und arbeite dort und lebe seitdem als in dieser Kultur.
Als Pferdezureiter.
Genau. Ja, genau. Ja, es ist eigentlich dort als Gaucho ganz normal und das ist eine Leidenschaft geworden, dass ich mich mittlerweile damit beschäftige, dass ich eben von diesen Menschen gelernt habe und das reizt mich irgendwie, dass man also ein für uns Europäer immer so, ich hatte früher immer Angst vor Pferden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde das faszinierend, wenn man so ein rohes Pferd, also Rohpferd, sagen wir, wenn so ein rohes Pferd da steht, was ja wild und ungestüm ist und eigentlich ja nicht mag, dass man jetzt auf seinen Rücken steigt, wie so ein Pferd so sanft und liebevoll eigentlich ist und hinterher so ein Team bildet und von einem Fluchttier zu einem Jagdtier wird, weil das Pferd unter mir, wenn ich dann auf so einer weiten Weide reite mit ihm, ein Rind eintreibt oder die Rinde eintreibt. Man braucht mit diesen Pferden, wenn sie richtig ausgebildet werden, nichts mehr machen an den Zügeln. Die Pferde werden einhändig geritten und das Pferd wird wie eine Katze. Wenn es sieht, dass Rinder ausbrechen, braucht man letztendlich gar nicht mehr als Gaucho obendrauf großartig Sachen machen, sondern sich nur noch hinlegen und lenken mit dem Gewicht und das Pferd jagt hinter den Rindern her, um die Rinder wieder einzutreiben. Und das ist faszinierend. Also es ist besser als Motorradfahren.
Glaube ich sofort. Du bist dann ja quasi auch eine Einheit mit dem Pferd.
Das genau. Ist ja das. Und das ist Sport pur. Also das ist lange besser als Fahrrad oder Motorradfahren. Das ist also wirklich faszinierend. Und ich bin wirklich ganz ehrlich, ich hatte ganz früher mal eine Freundin, die war immer in so einem Reitstall und ich habe das also als gähnende Leere langweilig gefunden.
Kenne ich auch so. Ich habe auch lustige Pferdeerfahrungen gemacht in Südamerika. Das wird jetzt zu weit führen. Die waren eigentlich durchweg negativ, weil die mit ihren Pferden einfach so schlecht umgehen. Ja, für uns sind Pferde ja immer noch, oder überhaupt alle Tiere, also alle Haustiere sind für uns ja, wenn wir sie nicht essen, die sind ja fast die Familienmitglieder. Und in Südamerika, also ich habe es auf Kuba erlebt, die behandeln ihre Tiere ja wirklich wie Dreck. Ja, und die sind einfach nur zur Arbeit da, um irgendwelche Touris durch die Berge zu führen und ich fand das furchtbar. Aber du hast das in Südamerika ganz anders erlebt. Du bist in diese Gaucho-Kultur eingetaucht, bist einer von denen geworden und bist jetzt, ich glaube, du bist der einzige europäische Gaucho, oder?
Das weiß ich nicht. Also ich weiß, dass mittlerweile viele diese Kultur kennenlernen und hoffentlich auch durch mich mittlerweile das immer bekannter wird. Ich versuche in Europa mittlerweile auch Kurse zu geben, zu denen ich einlade, damit die Menschen einfach mal einen anderen Blickweise auf das Reiten generell werfen, dass es nicht immer darum geht, dass man irgendwie, was weiß ich, schön vorm Spiegel durchreitet und da irgendwie, was weiß ich, irgendwelche Haltungsnoten zu bekommen, sondern einfach das Tier anders unter sich sieht, dass es einfach irgendwie auch um ein bisschen Freiheit und Freude geht. Also dass auch ein bisschen wieder die Natur da auch eine Rolle spielt. Das Reiten eigentlich auch Spaß macht eben beim Ausreiten und dass es nicht darum geht, dass man irgendwie nur schön, Standardreiten in so einer Halle, dass das Wichtigste ist.
Es gibt in Europa zumindest den Begriff des Pferdeflüsterers, ich denke in Amerika auch. Ist das für dich ein schrecklicher, abgedroschener Begriff, den du nicht gerne hörst oder sagst du doch, so eine Art Pferdeflüsterer bin ich schon?
Ich möchte mich jetzt nicht so mit diesem Monty Roberts, das ist ja der berühmte Pferdeflüsterer, der
immer wieder... Nachdem der Film auch gedreht wurde,
genau,
ne?
Genau, der so, ich mag jetzt nicht irgendwelche Urteile fällen, weil ich mich da nicht mit messen möchte. Ich bin mit Sicherheit kein Monty Roberts, sondern ich bin ein ganz einfacher Mann, der irgendwann mal aufs Pferd gekommen ist. Aber ich mag Pferde und ich komme irgendwie gut klar mit denen. Genauso wie ich gut klar mit Hunden komme. Also ich komme eigentlich besser mit Tieren klar als mit Menschen. Das ist einfach so. Das
ist bei vielen Abenteurern so.
Ja.
Dass wir da draußen irgendwie mit der Natur eins werden, was uns bei den Menschen fehlt. Das ist ganz seltsam.
Ja.
Ist auch schwer zu erklären. Müssen wir uns selber mal angucken. Woher kommt das? Was ist da? Sicherlich auch Ängste, die da mitspielen.
Ich kann es vielleicht damit erklären, Tim, weil wir kommen ja als Abenteurer untereinander schon ganz gut klar. Ja. Ich weiß zum Beispiel, dass ich mit den Menschen auf so Campingplätzen, egal wo, in welchem Land, oder mit den Menschen, die ich so auf meinen Reisen auf den Estancias oder Fazendas auf dem Land immer ganz gut verstanden habe. Ich habe immer Probleme mit den Großstadtmenschen gehabt, die so noch in diesem Hamsterrad leben, was immer nur danach ausgerichtet ist, dass es größer, schneller, weiter und dicker sein muss. Also alle, die danach streben, mehr haben zu wollen. Damit habe ich mittlerweile so meine Probleme, weil die vergessen das Wesentliche, dass das letzte Hemd keine Taschen hat. Oftmals wird das vergessen. Gerade so in Zeiten wie Corona sollte man sich doch Gedanken machen, dass man mehr Zeit füreinander hat und vielleicht auch mehr Einfachheit miteinander gibt oder auch mehr Platz füreinander. Es ist oftmals wichtiger, dass man dem anderen einfach den Weg frei macht und ihm damit vielleicht so ein bisschen Leben schenkt.
Das stimmt. Du hast so viel erlebt, so ein gewaltiges Abenteuer gemacht und es hört ja nie auf. Hast du neue Pläne, neue Träume? Wann geht's denn wieder wohin?
Ui, auf jeden Fall. Naja, ich habe ja jetzt auch gewisse Verpflichtungen, deshalb bin ich auch hier in Europa oder in Deutschland. Also definitiv geht es jetzt im Juni wieder nach Frankreich, weil ich dort wieder den Auftrag habe, 6 Pferde zuzureiten in diesem Gestüt in Frankreich. Aber ganz kurzfristige Abenteuer habe ich jetzt erstmal ganz spontan. Ich hoffe so schnell wie möglich, dass ich mir jetzt einen Kajak gekauft habe, um mit meiner Lebenspartnerin erstmal hier oben in den Plöner Seenplatten alle möglichen Seen abzupaddeln.
Super.
Dass wir das
mit alles Zelt und so
ganz spontan, ja, weiß ich nicht, vielleicht erstmal so Tagestrips und manchmal auch gar kein Zelt dabei. Und wenn das Wetter schön ist, bleiben wir dann eigentlich mit einer Decke einfach draußen, weil der schönste Himmel ist ja das beste Zelt. Und das kann man ja auch hier im norddeutschen Raum machen. Und wenn es dann halt nass wird, kann man auch einen Kajak über einen drüber legen. Das schützt auch vor Regen. Also man muss halt improvisieren. Also es muss nicht, wie gesagt, immer alles durchorganisiert werden.
Ne? Du brauchst ja noch eine Partnerin, die das mitmacht, ne?
Die habe ich.
Da hast du Glück gehabt.
Ja, die ist also ganz spontan. Die hat mich auch durch mein Buch kennengelernt und fand das klasse.
Thorsten, ich danke dir sehr für das Gespräch. Und alle, die nochmal zuhören, ich muss nochmal sagen, zum Glück geht's immer weiter, heißt das Buch. Und es ist absolut lesenswert. Es zeigt eben nicht nur, was ein Abenteuer ist, sondern auch, was ein Abenteurer ist. Also was dich als Abenteurer ausmacht, als Mensch, wie du da hingekommen bist, wie es immer weitergeht, wie der Titel auch ist. Und ich danke dir sehr, es war ein tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank.
Schönen Dank, Tim.
Das war Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius Glasing Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.